Los. Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Sind schon dabei. Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, genau, da ist der viel zu laute Hackerfunk. Voraussetzungen sind da. Die Türen ist aufgegangen und die Mindestanzahl sendefähiger Studios ist auch erreicht. Herzlich willkommen zur so und so vielten Ausgabe vom Hackerfunk. Live aus dem Studio 1 von Radio Lora. Mein Name ist Fenty und bei mir im Studio ist das mal nur mein hochgeschätzter Co-Moderator, der Axel. Jetzt weiß ich nicht, an welchem Mikrofon bist du?
Ich bin an dem hier, wo ihr jetzt hört, genau. Hallo.
Am Orangen.
Am Orangen, das war vorher noch gelb, aber du weißt, ich brauche ein oranges Mikro.
Ist ja so, ja. Ich habe das blaue Mikrofon, ich hoffe, das hört man.
Ja. Ich glaube auch, es ist die 70. Sendung, wenn wir irgendwelche Sondersendungen mal ignorieren und nicht stattgefunden haben, der Sendung.
Mhm. Ja, das mit der nicht stattgefundenen Sendung, das ist so eine Sache, ja. Für die, die uns nur über UKW, also nur über Radio Lora UKW gehört. Das letzte Mal ist einfach die dumme Türe nicht aufgegangen, weil der Schliessmechanismus kaputt war. Tja. Für alle anderen, die uns über den Podcast hören, ja. Echte Podcaster haben so ein Problem nicht. Aber wir doofen Zweitverwerter, wir müssen uns mit dem umschlagen. Nun ja, ich denke, wir haben es ja mehr als wett gemacht mit der Spezialsendung, wo wir auf Englisch
mhm, gemacht haben. Mit schönem deutschen, österreichischen Akzent.
Ja. Hey, I can speak English very well. Everybody takes me for a British.
Mhm.
Ja, nun... Jetzt sind wir wieder da im schönen alten Lora-Studio. Das Neue ist irgendwie immer noch weg. Und ich glaube nicht, dass sich der Kindergarten irgendwann noch bessert und dass das coole neue Studio jemals zurückkommen wird. Wir werden für immer und ewig mit dem dampfbetriebenen alten Museumsteil müssen senden. Naja, what shells, bass shells. Wurscht. Wieder im Text.
Ich muss hier mal kurz ein bisschen Werkzeug rausnehmen. Mein Mikrofon, das tut irgendwie
ja, weißt, ich kann
sich verabschieden.
Dann mache ich dieses Mikrofon mal zu. Dann kannst du da oben basteln. Und weil dann schlägt es den Leuten nicht den Hörer vom Kopf. Ja, soll ich jetzt anfangen, den Terminkalender vorlesen oder soll ich gerade schon das erste Stück Musik machen, dass du das Mikrofon flicken kannst? Muss ich wieder aufmachen.
Ah ja, okay. Ja, also irgendwie sinkt mein Mikrofon von selbst.
Es sinkt?
Ja, mit K, nicht mit G.
Ah, okay.
Ich weiß nicht so recht, was ich dagegen machen kann, aber ja.
Du hättest noch das andere. Das ist halt dann das gelbe Mikrofon.
Ja, aber da ist der Ständer so wackelig, das ist fast noch schlimmer. Ja, ich glaube, also, bei der nächsten Musik werde ich dann noch mal ein bisschen rumschrauben.
Wir müssen dann Viagra-Patch oder so. Ja, naja, machen wir weiter. Zuerst mal hat es noch Termine. Müssen wir noch irgendwo hin?
Och, da gibt es viel.
Oh je. Gut, wir gehören, also ihr gehört jetzt nachher dann der Axel und mich gehört er in einem Monat wieder beim Hackerfunk.
Ja, für diejenigen, die uns gerade live hören und in Zürich und Umgebung leben, dieses Wochenende ist in Zürich die Zürcher Nacht der langen Museen, lange Nacht der Zürcher Museen.
Ja, apropos. Falls ich zwischendrin mal ein bisschen müde töne und ab und zu mal geine oder gar einschlafen und schnarchen. Ich habe letzte Nacht die lange Nacht der toten Server gehabt. hat bei uns in der Firma Stromausfall teilweise gegeben.
Ja.
Ist dann wieder hell gewesen, als ich zu Hause war.
Kommendes Wochenende sind die Targen Days der Look Bern. Irgendwo im Berner Oberland, glaube ich.
Ja, ist das nicht schon in der französischen Schweiz? Gütrefin.
Ah.
Das ist doch irgendwie.
Ich kenne mich da nicht so aus.
Du organisierst dort die Debian-Konferenz, mein Lieber.
Ja, ja, aber ich habe den Ort nicht ausgesucht. Ich bin bloß hingefahren und wieder zurückgefahren.
Ja, ich auch.
Dann irgendwie die Woche drauf, das wäre der 16. bis 18. September, Montag bis Mittwoch in Genf.
Genf.
Ist das Open Knowledge Festival. Also für diejenigen, die sich für freies Wissen etc. interessieren, da wird ein Festival draus gemacht. Mhm. 21. September, Samstag, das ist der Software Freedom Day. Da gibt es vermutlich Aktionen eigentlich in der ganzen Welt wohl dazu.
Ja, ich weiß jetzt nicht, dass etwas in der Schweiz geplant ist. Für die Jahre zuvor ist vor allem der CCC Zürich da aktiv gewesen. Ich habe bis jetzt aber noch nie gehört, wobei das nicht soll heissen, dass der CCC Zürich nicht aktiv ist. Im Gegenteil, bin neulich an einer Crypto-Party gewesen und es hat verdammt viele Leute gehabt.
Hört man eigentlich das Quietschen von meinem Stuhl? Mich nervt das.
Man hört vor allem, wie du am Mikrofon rumniffelst. Ah,
ja,
das Quietschen vom Stuhl hört man, glaube ich, auch.
Ja, ich tausche, glaube ich, nachher mal Mikro und Stuhl.
Ich höre mir auch noch die Lüfter im Hintergrund. Weißt du, so scheiße die Mikrofone eigentlich sind, hörst gleich alles.
Ah, okay. Machen wir weiter. 28. Ja. September in Augsburg ist 30 Jahre GNU im Open Lab in Augsburg.
Ist das schon so lang?
Scheint so, ja. Also schon ein bisschen. Ah. Ich meine, Stallman ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, gut. Das ist schwer zu sagen. Er sieht jetzt wie immer aus wie der Sammy Klaus.
Gleiches Wochenende, aber das Ganze, nicht nur der Samstag. Im Wiener Metalab ist das Linux-Wochenende das alljährliche.
Mhm.
Mit Vorträgen etc. Dann sind wir im Oktober angekommen. In Winterthur. Vintage Computer Festival Europe, Schweizer Ausgabe. vcfe.ch.
Juhu. Um die Ecke.
Und
das sind wir auch.
Da kommen wir auch vorbei, ja. Ich hatte zwar noch irgendwo eine Einladung woanders hin, aber...
Aha, stimmt, ja gut. Ja, aber wir sind trotzdem dort, obwohl auch noch Hackerfunk wäre am Abend. Also der ist auch. Wir müssen da einfach dann vorher vorproduzieren. Ja.
Dann gibt es die Deutsche UbuCon in Heidelberg vom 11. bis 13. Oktober. Und dann haben wir so ein, es ist so ein Pseudo-Horror-Wochenende. Mann, ist das ein Wort. Und zwar habe ich gezählt, es ist kein Wochenende, es ist unter der Woche, ich bin schön blöd.
Das ist ja nur der größere Horror. Ja. Das Horror, nicht Wochenend.
Ja, und zwar 9 Events am Stück.
What the?
Ja, und zwar folgendes, es gibt in Edinburgh, das ist irgendwo in Großbritannien.
Ja, irgendwo Mitte.
Gibt es eine ganze Ladung Events, ich glaube irgendwie so 8 oder so, die alle so aneinander geklatscht oder nebeneinander, parallel und hintereinander und sonst wie sind. Und zwar die LinuxCon Europe, die Cloud Open Europe, das KVM Forum, dann den jährlichen Linux Kernel Summit, dann das Xen Project Developer Summit, das Automotive Linux Summit, also wer Linux auf seinem Auto installieren will, ist da vielleicht aufgehoben, und die Embedded Linux Konferenz Europe. Das alles zusammen, so grob vom 21. bis 25. Oktober in Edinburgh. Die meisten davon sind irgendwie nicht die ganze Zeit, aber meistens irgendwie so 2 oder 3 Tage. Teils parallel, teils hintereinander. Und gleichzeitig noch, aber nicht in Edinburgh, hack.lu in Luxemburg. Das ist, glaube ich, so eine Security-Konferenz.
Hackover, ist das nicht auch noch?
Nein, das kommt noch. Das Wochenende drauf, 1. bis 3. November. In Hannover ist das Hackover 13. Also scheint auch schon ein bisschen was auf dem Buckel zu haben.
Dann, ja, nur das hat halt einfach die Jahreszahl 13. Ich meine, da, vor kurzem sind Demo-Days 13 gewesen, und das sind aber schon die 21. oder 22. Oh, gewesen. Das hätte man alles erfahren, wenn, wissen schon, Türen und so und zu und nicht rein und nichts ändern.
Ja, und dann sind wir auch schon nochmal im November. Open Rhein-Ruhr. Und zwar in Oberhausen im Rheinischen Industriemuseum, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
9. bis 10. November. Am Tag davor, also es müsste dann irgendwie der Freitag sein, genau, ist in Oberhausen im Rheinischen Industriemuseum, also sprich angeschlossen an die Open Rhein-Ruhr, die PostgreSQL-Konferenz. Und parallel zu den beiden von 8. bis 10. November ist auch noch in, ich glaube, Göteborg, also irgendwo in Schweden, die FS-Cons, die, kriege ich das noch sagen?
Fallsystem oder wie?
Nein, Free Software Konferenz and Nordic Summit oder irgendwie sowas. So die Skandinavier feiern auch Open Software.
Und dann kann das dort auch.
Ja, genau.
Ah, ja.
Und dann hätten wir noch DENOG 5, das ist irgendwie das Treffen der deutschen Network Operator Group oder sowas.
Ja,
ist
so,
so. In Darmstadt am 14. November, das ist ein Donnerstag. Und dann.
Ja, irgendwann ist auch noch das WINOG-Meeting auf dem Guten, aber da weiss ich jetzt das Datum nicht. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon was angehst. Hast du gerade das Internet bei dir?
Ich habe irgendwo ein Internet,
ja. www.swinog.ch, kannst du mal schnell schauen. Sonst. Ja.
Swinog. Kann ich noch tippen? Hey, meine Enter-Taste prellt wieder.
Weiß ich nicht.
CH.
Aber um das geht es ja nachher dann. Also genau. Nicht um prellende Tasten, sondern um funktionierende Tasten. Nämlich, ja, ich meine, das ist Thema Eingabegeräte.
Was für eine Überleitung. Also die letzte, nee, das ist irgendwie im Mai was, wo da, ich sehe da nichts.
Ah, okay.
Schade. Na gut, nein, aber wir haben da noch einen Termin, einen habe ich noch. Yeah. Linux Day AT, 23. November, das ist ein Samstag.
Genau, dort sind wir auch.
Genau.
Da wird der Hackerfunk, mindestens der Hackerfunk für den Stand haben. Machst du einen Vortrag?
Ich glaube, ich müsste mal langsam was einreichen.
Ja, Call for Papers läuft bis zum 22.
September.
Weil ich studiere eben auch daran, um einen Vortrag zu halten. Das ist das Novum. Also, naja, es geht. Ich habe früher auch schon Vorträge gehalten, aber ich bin nicht unbedingt der, der einen Haufen weiss zu erzählen.
Ja, also ich bin durch mit Verzählen.
Machen okay. Wir Musik? So wie gesagt, das ist noch unser Thema. Das mal geht zum Eingabegerät.
Genau.
Alles Mögliche. Wir haben es ein bisschen kategorisiert, macht da ein bisschen einen Rundblick, so was man schon kennt und Sachen, die einem nicht gerade in den Sinn kommen.
Die man schon wieder verdrängt hat.
Ja, wo mittlerweile ersetzt worden sind durch Nachfolgetechnologie.
Und ich schraube derweil jetzt mal hier an meinem Radio-Eingabegerät rum, während die Musik läuft. Ich schaue mal, was ich mit meinem Mikro anstellen kann, dass das nicht dauernd runterrutscht und ich hier so etwas gebückt ins Mikro
reden muss. Was ich eigentlich noch wollte sagen, ist, dass wir natürlich wie immer ein IRC, also ein Chat-Kanal haben. Und zwar ist der auf dem Server irc.lux, also lugs.ch. Und der Kanal heisst Hackerfunk mit einem Gartenhaken davor, das ist, damit der Esel vor dem Mikrofon nicht zu weit fortläuft. Könnt ihr mitchatten. Und eventuell funktioniert auch Telefon, das weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen. Die Telefonnummer ist, glaube ich, 044-567-2400.
Und wir sind nicht bei Radio 24.
Nein, sind wir nicht. Wir sind bei Radio Lora. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik, damit Axel endlich sein Mikrofon flicken.
Und einen Stuhl austauschen.
Das auch noch. Okay, also wir bauen unterdessen ein Studio um, während ihr von Rune Bertil eine Jazz-Version von Ghosts and Goblins gehört. Viel Spass. Na? Ja, da sind wir wieder zurück beim Hackerfunk. Das ist der Rune Bertils mit, also, ich weiß nicht, ob das eine Band, ich glaube, das ist eine Band, Rune Bertil, mit dem Stück Ghosts and Goblins. Links und Shownotes und Verknüpfungen und Sendungsnotizen wie immer auf www.hackerfunk.ch, sobald die Sendung dann als, im Podcast draußen ist. Ja, so, also, unser Thema heute sind Eingabegeräte, also Schnittstellmensch zum Computer, also im Stil von, ja, wie sage ich es meinem Computer. Und an was denkt man als erstes, wenn man an Eingabegeräte denkt?
An eine Tastatur. Ah, mein Mikro.
Dort. Ah, du bist ja, ja, du bist ja
zügelig. Ich bin jetzt auf dem anderen Mikro, genau. Ah. Ja, ich denke zuerst an eine Tastatur.
Tastatur, genau. Kannst du mal ins Mikrofon heben?
Boom.
Ja.
Tippen. Warte mal kurz.
Weißt du, ich... Ah!
Hört man was?
Mhm. Denn fast wie ein richtiger Podcast.
So, das war eine Tastatur.
Ich glaube gar nicht, wie viele Podcasts, dass ich so höre, wo im Hintergrund irgendwer tippt. Und so richtig schlimm finde ich es dann, und da schweife ich jetzt gerade schon mal zu Beginn, also naja, 20 ab 7 ab. Und so richtig cool ist es dann, wenn irgendwie das Mikrofon auf dem gleichen Tisch steht und kein Trittschallfilter hat. Und man es dann so richtig noch über, also weißt du, mechanisch den Ton übertragen hat. Sehr, sehr
Wobei,
cool.
Ich bezweifle mal, dass es noch Podcasts gibt, wo dann jemand dazu auch noch eine Sporttastatur benutzt.
Aha, ja gut, heutzutage sind ja alle die Glasplatten. Aber ja, Tastaturen.
Sporttastaturen, das ist so ein Insider-Begriff für die alten Tastaturen, die unten noch ein Stahlblech drin haben, mechanisch sind und Krach machen beim Tippen.
Genau, wo man noch ein haptisches Erlebnis hat und nicht das Gefühl hat, man tippt irgendwie einen Äpfelmus um. Weil, ja, also...
Apropos Tastaturen ganz ohne Haptik. Das hat es nicht nur bei Touchpads, also so eine, nicht nur bei Tastaturen, die auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Mhm. Es gibt ja auch noch so Tastaturen, die dadurch funktionieren, dass ein Laser eine Tastatur auf irgendeine Oberfläche projiziert und gleichzeitig noch abscannt, wo auf der projizierten Tastatur du deine Finger gerade hast.
Ja, aber wie tippt man da? Wie merkt
das
er,
dass ich
jetzt
auch
eine Taste drücke?
Ja, wahrscheinlich, weil halt der Laser merkt, oder der spiegelt früher zurück, da ist jetzt ein Finger im Weg. Aber nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas mehr als den Status von einem Spielzeug hat.
Ja, aber cool sind die Dinger schon.
Ja, es sieht cool aus, aber länger als 5 Minuten willst du das nicht benutzen müssen.
Es hat halt so ein schlechtes Anschlaggefühl. Also,
einfach, wenn eine gute Tastatur zeichnet sich dadurch aus, dass du auch längere Texte kannst schreiben damit. Wenn du kannst einen Brief damit schreiben, und ich meine jetzt nicht ein SMS, sondern einen Brief, so mit
mehr als 140 Zeichen?
Ja, genau, mit Anrede und Betreff und so, allem, dann ist eine gute Tastatur. Mhm. Also meine Meinung. Oder? Das heisst, ja, also ich möchte gerne den sehen, wo ein kompletter Geschäftsbrief auf einem Touchpad schreibt, auf einem Touchscreen.
Ich befürchte, da gibt es Leute.
Mhm. Ja, gut, es gibt auch Leute, die irgendwie auf Sadomaso stehen. So.
ja, Tastaturen.
Aber Tastaturen, gut, das ist verschiedene mechanische und elektrische. Ich meine, es gibt auch Folientastaturen. Das haben wir früher vor allem gehabt, bei teils Homecomputern, Sinclair ZX80, ZX81 Spektrum.
Ja, im Prinzip, da waren die Tasten so kleine Bläschen in irgendeiner Plastikabdeckung?
Müssen mal Blätterchen sein. Philips Videopack zum Beispiel, das hat einfach, im Prinzip ist das einfach eine Plastikabdeckung gewesen, wo du dann halt gedruckt hast. Es gibt auch Handy, die das so haben, zum Beispiel.
Fernbedienungen habe ich also schon erlebt. So für Fernseher.
Ja, stimmt. Aber ja.
Also da kenne ich das mit den, dass das Plastik sich an der Stelle, wo die Taste sein soll, so ein bisschen nach oben gewölbt ist. Und dann hast du auch noch ein bisschen eine Haptik.
Ja. Ja, gut. Was aber auch noch bei Tastaturen maßgebend ist, ist das Layout, wie die Tasten angeordnet sind. Mhm. Da ist das bekannteste und populärste ist QWERTY, respektive in der Schweiz und in den deutschsprachigen Ländern QWERTZ.
Und in Frankreich und ich glaube, was, ne, nicht Luxemburg, Belgien glaube noch, ASERTY.
Also frankophone Länder. Ja. Obwohl die Schweiz, also die Westschweiz, hat das gleiche, die Schweiz hat ein Layout, wo sich aber vom deutschen Layout dadurch unterscheidet, dass es halt Umlaut nur klein hat. Dafür kann man aber noch das E, Akzent aigu und so schreiben.
Das Schweizer Tastaturlayout ist auch eins der wenigen, wo Caps Lock und Shift nicht unbedingt immer das gleiche sind. Weil du kannst nämlich große Buchstaben mit Akzent oder große E, Ö, Ü hinkriegen, indem du irgendwie gleichzeitig Caps Lock und Shift benutzt oder so.
Richtig, das bezieht sich auf die Computertastatur, weil das Layout QWERTY, das ist ja von der Schreibmaschine übernommen und das entwickelt hat das ein Herr Christopher Latham Scholl.
Ach, der hieß nicht QWERTZ mit Nachnamen.
Nein. Vielleicht hatten seine Kollegen irgendwann, hey, QWERTZ-Job, what's up? der hat das im 19. Jahrhundert entwickelt. Und ist damit auch der erste gewesen, wo abgewichen ist vom alphabetischen, von der alphabetischen Anordnung. Und zwar hat er sich überlegt, würde es doch Sinn machen, die Tasten, also Buchstaben so anzuordnen, wie sie in der englischen Sprache, nicht, er ist Engländer gewesen, am häufigsten vorkommen. Jetzt im Englischen weiß ich es nicht genau, in der deutschen Sprache ist eigentlich das Ernstli. Das sind die meisten, die Buchstaben, die am meisten vorkommen, nicht E und I und dann R, N, S, T und L. Möglicherweise nicht in dieser Reihenfolge. Ich glaube, das N ist der häufigste Konsonant. Bin mir nicht sicher. Kann gerne mal einen im Internet nachzählen. Wenn das weiss, bitte anrufen. Und er hat aber nicht nur Tasten entsprechend angeordnet, gemäß der Häufigkeit der Buchstaben, sondern auch nachher noch so, dass bei einer mechanischen Schreibmaschine, wo ja die Typen, also die Schlägel, wo dann effektiv den Buchstaben aufs Papier, also durchs
Hämmerchen.
Hämmerli, genau. Das Farbband anschlägt und den Abdruck aufs Papier macht, dass sich die möglichst nicht verhaken. Weil bei mechanischen Schreibmaschinen kennt man das ja, dass wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, dass sich dann die Hämmerli verheddert. Und er hat auch geschaut, dass möglichst dass Buchstabenkombinationen, wie zum Beispiel im Englischen H und E, dass die möglichst gut aneinander vorbeikommen, dass man auch schnell kann schreiben. Also der Typ hat sich ordentlich was überlegt. Und daraus ist dann halt das QWERTY-Layout entstanden. Es gibt heutzutage, also nicht nur heute, es gibt da einige Kritiker, die finden, das sei nicht unbedingt das Wahre, aber es ist halt immer noch populär, weil es zu verbreitet ist. Aber es gibt auch noch andere Layouts und da weißt du, glaube ich, noch hast du, glaub, ein bisschen mehr.
Ja, und zwar eben gerade, weil das halt auf diese Hämmerchen optimiert ist, dass die sich nicht verhaken, die es ja im Rechner nicht mehr gibt, also im Computer, haben sich dann andere Leute, die später unterwegs waren, gedacht, so, wir optimieren das mal auf so, dass man auf dem Computer schnell tippen kann. Und daraus ist unter anderem ein Layout eines Herrn Dvořák, so viel ich weiß, dass man das so ausspricht, schreibt sich Dvorak, also Dora, Viktor, Otto, Richard, Anton, Kalla. Er hat das Layout im Prinzip so umgebaut, dass es mit einem Zehn-Finger-System, also mit 10 Fingern, die fest auf der Tastatur angeordnet sind sozusagen, schneller tippen kann auf dem Computer. Das heißt, man achtet nicht mehr auf Hämmerchen, sondern achtet eigentlich nur noch darauf, dass die Finger, wenn möglich, abwechselnd links-rechts tippen. Und dann gibt es noch ein weiteres Layout, das, also,
aber ja. Für welche Sprache ist das dann?
Ich meine, es wäre auch fürs Englische optimiert gewesen. Und eben im deutschsprachigen Raum ist noch ein Layout namens Neo recht beliebt, das wohl nach ähnlichen Gesichtspunkten entwickelt wurde, aber eben mit Auslegung auf die deutsche Sprache. Und das findest du durchaus bei einigen deutschen Nutzern im deutschsprachigen Raum.
Also mir hat eigentlich das ASERTY von den Franzosen gelangt, für dass ich keine Chance hatte, irgendwas zu tippen. Weil die Franzosen haben es, glaube ich, auch noch so, dass sie die Zahlen
musst nur mit Shift. Shift ja. Und die Sonderzeichen ohne Shift, genau.
Mhm. Das kommt noch dazu.
Ja, aber es gibt eben noch eine andere Stelle, wie man die Tippgeschwindigkeit optimieren kann, nicht nur durch Layout-Änderungen, sondern eben auch hardwaremäßig durch die im Prinzip die physikalische Anordnung der Tasten, im Sinne von, dass die Tastatur nicht ein flaches Brett ist, wo alle Tasten auf einer Ebene angeordnet sind, sondern es gibt Tastaturen, Microsoft hat sich da eine Zeit lang sehr hervorgetan, wo also das...
die verbogene.
Ja genau, die verbogene. Wo im Prinzip das Tastenlayout in der Mitte durchgebrochen ist und die zwei Teile leicht versetzt. Also wenn man die Hände vor sich auf den Tisch legt, dann liegen die nicht kerzengrad nebeneinander, die Finger, sondern sie liegen irgendwie so, weiß nicht, was ist das, 30, 40 Grad Winkel.
Ja, kommt drauf an, was für eine Ranze das man hat.
Ja, also ja. Auf einer normalen Tastatur sind die Handgelenke immer so ganz leicht abgewinkelt und es gibt Leute, die haben da Mühe mit, weil das stört dann irgendwann die Sehnen auf Dauer bei manchen Leuten und deswegen gibt es diese abgewinkelten Tastaturen, die dann meistens auch noch so die beiden Tastenflächen sozusagen leicht angewinkelt sind, dass sie in der Mitte ein bisschen höher sind als außen. Aber es gibt auch noch eine deutlich heftigere Variante davon, wird hergestellt von einer Firma namens Kinesis. Die gibt es immer noch, die gibt es schon recht lang. Und diese Tastaturen zeichnen sich dadurch aus, dass im Prinzip nicht nur aufgeteilt ist auf zwei Tastenblöcke die Tastatur, sondern auch noch die Oberflächen der Tasten eher einer Hohlkugel entsprechen. Das heißt, die Tasten in der Mitte sitzen tiefer als die Tasten außen am Rand von der Tastatur. Und die Idee ist, dass man im Prinzip die Hand selber gar nicht mehr bewegen muss, sondern eigentlich bloß noch die Finger hoch, runter. Und wenn man das macht, Finger anwinkeln oder ausstrecken, dann malt das ja auch eher so einen Bogen und nicht eine kerzengerade Fläche. Mhm. Und das Problem bei den Tastaturen ist bloß, wenn du dann als Normalo in Anführungszeichen dran sitzt, der eine normale Tastatur gewöhnt ist, dann fühlst du dich recht verloren. Da sind dann auch so Sachen wie Backspace ist auf dem einen Daumen, das ist eine Daumentaste, die sitzt irgendwie da, wo beim Laptop das Touchpad sitzt und die Leertaste ist auf dem anderen Daumen irgendwie. Und aber von allen, die so ein Ding haben, haben gemeint, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann kann man damit schneller und angenehmer tippen als auf einer normalen Tastatur.
Sowas. Also was ich mal noch gesehen habe im Web, selber ausprobiert habe ich das leider nie, das ist auch eine Tastatur, wo Tasten trennt, also ja, Tastatur trennt ist für linke Hand, rechte Hand, aber Tastatur ist senkrecht und du hast dann quasi die Hand, ja, du sie einfach vor dir, ja,
also Daumen nach oben.
Ja, genau. So, oder? Und kannst dann so tippen.
Also wie wenn du irgendwie. Also
wie wenn du eine Handorgel spielst.
Ja. So. Oder einen großen Topf hältst.
Ja, genau. Aber ja, sowas. Aber ich bin da irgendwie zu fest schon mit der stinknormalen Sporttastatur eigentlich aufgewachsen. Dass mir das alles nichts sagt.
Im Irren kam gerade noch der Hinweis auf das Frogpad. Das sieht mir aus wie eine Tastatur, die zwar alle Buchstaben hat, aber mit einer Hand komplett bedienbar ist. Und das habe ich auch schon mal irgendwo...
Mit einer Hand?
Ja, mit einer Hand.
Ist das für wenn du Porno surfst oder wie?
Nein, das ist, also ich habe es in Erinnerung als für Behinderte, die halt nur noch eine Hand haben.
Schniedemuse.
Und der Punkt ist, dass du im Prinzip zwischen den beiden Hälften der Tastatur umschalten kannst, indem du eine Taste vorher drückst. Also
so das quasi Compose.
Gibt's auch als Software für normale Tastaturen, dass du eine normale Tastatur mit einer Hand bedienen kannst, indem du einfach, ich glaube, Leertaste einmal drücken, schaltet um und Leertaste zweimal drücken, tut irgendwie ein Leerzeichen tippen. Mhm. Und damit kannst du sozusagen mit einer Hand die komplette Tastatur bedienen. Und das Frogpad ist halt sowas bloß in Hardware. So sieht's mir aus. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, wo habe ich mich dran erinnert, wo du das mit dem mit der senkrecht stehenden Tastatur erzählt hast. Mhm. Es gibt sogenannte Chord-Tastaturen. Das kommt, glaube ich, auch so von Akkord, weil man mehrere Tasten gleichzeitig drückt. Mhm. Wie halt in der Musik beim Akkord, da muss man auch mehrere Tasten gleichzeitig drücken.
Der Klang, ja.
Und diese Akkord-Tastaturen, das sind Tastaturen, wo im Prinzip du relativ wenig Tasten hast. Und die große Anzahl an Sachen, die du tippen kannst, daher kommt, dass du mehrere Tasten gleichzeitig tippst. Das heißt, das sind Tastaturen, die du eher so wie so eine etwas größere Pille in der Hand hast. Und außen rund um den Rand der Pille sind halt, ich glaube, 5 Tasten pro Hand halt.
Pille-Taste, ja, das passt zum Tablet-Computer.
Und je nachdem, ob du dann halt, welche Tasten du in welcher Kombination dann tippst, kommen halt irgendwelche Buchstaben. Wobei ich persönlich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mit sowas zu tippen. Aber es soll Leute geben, die halt damit, während sie irgendwie was anderes noch tun, mit einer Hand, mit der anderen Hand im Stehen, ohne dass sie jetzt irgendwie am Rechner sitzen, damit Sachen eingeben können.
Hm,
okay. Also da gibt's relativ viele Sachen.
So Tastatur, ja. Wobei, wir haben ja auch noch mehr andere Eingabegeräte.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, wenn wir gerade weiter, also zu den Tastaturen gehören die, also sind ja nicht Tastaturen im eigentlichen Sinn, aber sie funktionieren wie genau. Tastaturen, dass da Text rausgeht.
Genau, und zwar im Prinzip, ich würde es mal zusammenfassen unter Zeichenketten-Einleser. Das ist jetzt ein Kunstwort, das habe ich gerade erfunden.
Dazu du Altineologismus-Fontäne.
Genau. Mache ich da jetzt jemand Konkurrenz?
Egal.
Und zwar gehören darunter vor allem solche so Barcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Das heißt, Barcode-Scanner, die scannen halt dann irgendeine eine Reihe von Strichen und je nachdem, wie die Abstände zwischen den Strichen sind und wie dick die Striche sind, kommen halt andere Werte raus. Das sieht man, also Barcode-Scanner an einer Supermarktkasse ist genau so ein Gerät.
Ja, also die können nur zahlen. Die können wirklich,
klassischen Barcodes.
Die klassischen Barcodes, wie man sie überall auf der Milchpackung und auf dem Joghurt und so drauf hat, das sind nur Zahlen. Und anhand von der Zahl weiss die Kasse dann, oder das wird sie mindestens wissen, was für ein Produkt das gerade gescannt worden ist. Und allenfalls in welchem Gebinde. Oder in welcher Menge.
Ja.
Also, und wie man das zum Beispiel in einem Werbespot mal sieht, dass man da noch mit dem Filzstift 2 Striche mehr hertut und dann macht es einen Heiratsantrag an die Kassiererin. So funktioniert das leider nicht.
Mir fällt da gerade noch irgendwas ein mit NFC-Karten, aber...
okay, ja gut, das können wir vielleicht am Schluss noch.
Nein, aber es gibt noch...
Nein, das haben wir ja an der Ohm-Sendung schon erzählt. Ja.
Genau, hört die, dann wisst ihr, worum es ging.
Mit NFT, genau. Aber wenn man Text will, dann nachher braucht man einen sogenannten 3D-Barcode.
Ja, zum Beispiel die QR-Codes oder
Aztec.
B-Tag gibt es noch, das sind sechseckige Barcodes.
Genau, Aztec sieht ein bisschen aus wie eine Pyramide. QR, das sind die populärsten, die meistverbreitetsten.
Die sind meistens quadratisch und in Dreiecken
hat das Quadratli, genau.
Und man kann Bilder reinmachen, weil die haben eine Fehlererkennung drin, irgendwie sowas wie bei Quersummen.
Ja, nein, es hat dann einfach nur Datenmüll drin dran, aber auch schon gesehen.
Und dann kannst du eben in der Mitte oder so noch irgendwie ein Bildchen, ein Schwarz-Weiß-Bildchen, grob gepixeltes reinmachen.
Genau, bei QR-Codes, da braucht es dann wirklich eine Kamera, da langt ein Laser, der einfach nur hell-dunkel erkennt, nicht mehr.
Ja.
Ist aber heutzutage kein Problem, weil jedes Handy, also jedes halbwegs moderne Handy, ein Smartphone hat so eine Kamera, dann gibt es auch Apps oder altdeutsch hat das Programm geheißen.
Aber um nochmal zur Richtung Barcode, also irgendwo zwischen Barcode-Scanner und den QR-Codes, oder gibt es da irgendwie einen Überbegriff, eine Oberbezeichnung?
Was zu Barcodes?
Naja, zu diesen QR, BTEC.
Heißt auch Barcodes, sind 3D-Barcodes. Warum die 3D sind, das weiß ich nicht, weil sie gehen ja eigentlich nur in 2 Dimensionen, nämlich Länge, Breite, während die ursprünglichen Barcodes eindimensional sind.
Naja, du kannst sie auch schräg fotografieren und... Weiß nicht. Naja, jedenfalls, dazwischen sind noch die Magnetkartenleser. Die sind relativ häufig einerseits bei Kreditkarten, aber auch zum Teil früher bei Krankenkassenkarten. Die zieht man halt dann auch so durch und dann wird halt der Magnetstreifen ausgelesen und da kommt normalerweise ein Text raus. Das können in dem Fall auch Buchstaben sein. Insbesondere auf Kreditkarten sind es auch Buchstaben. Da ist dann in irgendeiner Kodierung die Kreditkartennummer drin. Und es gab da mal einen netten Fall im Chat, also jetzt nicht bei uns, aber irgendwo ist es halt dokumentiert, dass jemand so einen Magnetkartenleser gefunden hat, den angeschlossen hat, USB, plupp, Magnetkartenleser gefunden, ja, ich bin jetzt angeschlossen und dann hat er seine Kreditkarte durchgezogen. Und die Dinger funktionieren eben auch wie Tastaturen. Sie senden einfach.
Aber sie drücken auch gerade IGA ab.
Genau, also und sie drücken auch anscheinend gerade noch Enter. das heißt, die kompletten Kreditkartendaten, die es braucht zum Bezahlen, sind im Chat gelandet von dem Herrn. Und irgendjemand hat das irgendwie anhand der einerseits Vorgeschichte so, oh, ich habe hier gerade einen Magnetkartenleser gefunden. Was passiert, wenn ich da meine Karte durchziehe? Und dann kommt irgend so ein String JK7L blub, und der Nächste meint, war das eine Visa-Karte? Und
ja, selbst pimpen.
Ja, die konnte er dann, glaube ich, zurückziehen, die Kreditkarte.
Ja.
Und also insofern, wenn man mit wenn man mit so Sachen rumspielt, immer dran denken, die Dinger funktionieren wie eine Tastatur. Sie geben das Zeug ein. Und wenn man halt dummerweise gerade in einem Chat sitzt, ja, vielleicht schlechte Idee.
Ja. Lochkarten sind, glaube ich, auch so ähnlich. Also mindestens, wenn ich jetzt an einen Telex denke.
Das ist die etwas ältere Variante davon.
Ja, ja, gut, es ist gerade einfach darauf, dass das für verschiedene große Löcher an verschiedenen Stellen in einem Papier sind.
Oder halt auch nicht.
Ja, genau. Und dadurch dann Text kodiert ist.
Ja.
Quasi. Ja.
Ich glaube, wir sollten es dann auch mal weitermachen, weil wir haben noch viele andere Sachen, die man als Eingabegerät benutzen kann.
Ja,
noch
knapp 20 Minuten, ja.
Machst du mal ein bisschen Musik und danach gehen wir noch zu restlichen Eingabegeräten.
Jo, dann hätte ich da noch den Rams mit dem Stück Drift. We'll be right back. Und da sind wir wieder zurück beim Hackerfunk. Noch, ja, die letzte Viertelstunde. Das wird einfach knapp, wenn wir noch alles abdecken wollen.
Wir haben trotzdem noch einen kurzen Nachtrag zu Tastaturen.
Es gibt immer noch
nächste Sendung. Fab M. Irk hat gerade noch ein schönes Foto gepostet. Und zwar anscheinend für Hiragana und Kanji.
Hiragana.
Und Kanji-Zeichen zum Eingeben. Gibt es Tastaturen? Anscheinend eckige für irgendwie Hiragana und runde für Kanji. Und rund im Sinne von, stellt euch eine Tastatur vor. Die normale Tastatur hat ja so 103 bis 107 Tasten. Mhm. Und in der Tastengröße nur eine Pfanne mit einem halben Meter Durchmesser voll mit Tastaturen. Sushi-Platten, ja, okay, gut. Mhm. Oder eben halt so ein großes Brett voll mit solchen Tasten. Ich tippe mal auf irgendwas 300, 400, 500 Tasten. Ich weiß nicht, also... viel. Ja.
Jo, aber.
Andere Eingabegeräte.
Genau, sind irgendwo nicht Text produziert.
Genau, sondern Richtungen meistens.
Jo.
Ganz früh gab es da mal irgendwelche Pedals. Erzähl doch mal was davon. Damit hat man Pong gespielt.
Pedal geht jetzt nicht unbedingt richtig vor. Das sind im Prinzip einfach Potentiometer. Und zwar Drehregler. Also wie zum Beispiel beim Lichtschalter, der Dimmer. So,
Lautstärkeregler am Radio.
Ja, also die, wo man kann trüllen. So. Und die, das ist halt heute eigentlich, kennt man das nicht mehr, weil man hat ja nicht wirklich viel Spiel können spielen damit. Früher Pong natürlich. Also sprich ein weißer Strich auf und ab oder von links nach rechts bewegen, um einen Böllen damit fangen und verhindern, dass er aus dem Bildschirm rausfliegt. Also Breakout oder Arkanoid, so Sachen. Der Arkanoid-Automat von Taito, der ist Mitte 80er Jahre rausgekommen. Der hat zum Beispiel auch ein Paddle dran gehabt, also einen Drehregler, den man drehen konnte. Ja, aber ich glaube, das einzige Paddle, das ich kennen, wo man konnte kaufen, so ist für das Atari 2600, hat aber auch an den normalen Homecomputer, also C64 zum Beispiel, funktioniert. Ich habe mal so Arkanoid gespielt, zuhause auch, hat recht gut funktioniert.
Im Prinzip, Joysticks funktionieren doch ähnlich, oder?
Analoge, ja.
Ach, das kommt wieder die Analogie, Geschichte.
Analog versus digital. Analoge Joysticks, ja, digitale, das sind einfach vier Schalter in die vier Himmelsrichtungen, also Nord, West, Ost, Süd. Und wenn halt jetzt zum Beispiel Nord und West gedruckt wird, also wenn man schräg nach links oben drückt, ja, dann macht es halt zwei Schalter zu. Mhm. So, dann ist dann noch ein zusätzlicher Schalter für den Feuerknopf zum Schiessen. Und genau, das war's. Und bei den analogen Joysticks, der analoge, der gibt einen Wert raus, wo angibt, wie fest dass er geneigt wird in eine Richtung. Mhm. Ja, also der Unterschied ist dadurch, dass man zum Beispiel mit einem analogen Joystick viel bessere Sachen kann steuern kann, wie zum Beispiel einen Flugsimulator, wo es ja darauf achtet, dass man kann ganz fein eine Kurve fliegen mit dem Flugzeug. Oder halt eben so richtig so, ja, Hammer Turn heisst das, glaube ich. Während das beim digitalen Joystick, das ist halt einfach, ja,
entweder man schiebt nach vorne oder nicht.
Genau, zum Beispiel, oder nach links und nach rechts, also für irgendwelche Actionspiele ist das meistens besser, auch weil die Hebelwege kürzer sind. Das heisst, die Reaktionszeit ist dann, ja, viel besser, weil gerade bei einem Jump'n'Run, so Super Mario oder Sonic the Hedgehog, da kommt es darauf an, dass man, ja, möglichst schnell kann reagieren, wenn ein Böse einem vor die Nase hüpft.
Ja. Später gab es ja noch Joysticks, wo man sozusagen den Griff auch noch hat in sich drehen können, also um die Hochachse.
Ja, natürlich, da gibt es alles Mögliche. Ich meine, wenn wir weitergehen zu den Joypads, die haben immer mehr Knöpfe bekommen. Und also Joypads sind eigentlich auch wie Joysticks zum Spielen, hauptsächlich. Aber anstatt dass man einen Hebel hat, hat man für die Richtige dann effektiv die vier Tasten im Kreuz angeordnet.
Oder so. Halt auch wieder einen Hebel drauf.
Lass mich jetzt. Okay. Kommen wir zu der Evolution von diesen Dingen. Dann später sind dann eben so analoge Hebel gekommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal von der Sony PlayStation das anschaut, wie bei der PlayStation 1, die ersten Joypads, die haben noch keine analog Joysticks gehabt. Und dann ist der DualShock, hat das Ding geheissen. Das hat dann zwei Hebel gehabt, die analog funktionieren, aber die ganzen anderen Bedienelemente sind auch noch dran. Also hat es noch vier Schussknöpfe, vier Feuerknöpfe, plus noch Tasten oben, also Schultertasten. Das heisst, man hat die einen Knöpfe mit dem Daumen. Ja, nicht gut. Erkläre ich jetzt hier das Joypad, wie es heute aussieht. Ja, für die, die nicht wissen, wie sowas aussieht, wir haben einen Link ins Internet zu einem Bild. So, aber man hat halt oben auch noch Tasten.
Für also, Zeigefinger und Mittelfinger.
Ja, genau, wenn man es richtig hebt. So, das ist aber noch nicht alles, was dann gekommen ist mit dem DualShock 2 bei der PlayStation. Nein, DualShock 3 ist es sogar gewesen. Bei der PlayStation 3 ist dann neu dazugekommen etwas namens Six Axis. Das hat dafür kompensiert, dass dort noch eine Rumpelmechanik drin ist, wo das Ding vibrieren kann. Weil aus Lizenzgründen und mittlerweile haben sie das wieder eingebaut. Aber Six Axis ist das, dass man das Joypad merkt, in welche Richtung dass es geneigt wird oder wenn es geschüttelt wird oder so. Ist dort mal auch angekündigt worden von Sony als die grosse Revolution. Es ist sogar so weit gegangen, dass Spiele das müssen drin haben, obwohl es gar nicht gepasst hat. Da gibt es noch andere Firmen, die unpassende Steuermethoden anbieten für irgendwelche Spiele. Apple Touchscreens. Jedenfalls ist es ist immer noch drin, aber es gibt mittlerweile sehr wenig Spiele, die das hauptsächlich benutzen. Wenn, dann ist es vielleicht als Gag irgendwo drin, dass man mal, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Ballerspiel, bei einem First-Person-Shooter, sich muss irgendwo eine Klippe aufziehen, dass man da muss schütteln, dass es wenigstens ein bisschen anstrengend ist oder so. Aber ansonsten, ja, ist es das nicht. Aber aus dem raus, jetzt eine Überleitung weiter, sind dann die Fuchtelsteuerungen entstanden. Und nein, es ist nicht Nintendo Wii, wo da als erstes gekommen ist, sondern eigentlich ist es schon auch wieder Sony gewesen, mit der PlayStation, zwar mit dem PlayStation Eye. Also das ist einfach eine Kamera, wo man an PlayStation 2 können anschliessen konnte und dann Spiele können steuern durch wildes Gestikulieren.
Also im Prinzip das, was später Microsoft mit der Kinect noch gemacht hat.
Ja, genau. Wie Kinect funktioniert schon einiges genauer.
Ja.
Also Kinect weiss, wo deine Hand ist im Raum. Also wenn es optimal funktioniert. Während,
das interessiert die NSA sicher auch, wo deine Hand...
Naja, gut, NSA interessiert grundsätzlich alles. An der Stelle danke, dass ihr auch zuhört, liebe Kollegen. Aber Nintendo sind die gewesen, was erstmals so mehr oder weniger einen Zusammenhang hatte zwischen der Bewegung vom Spieler als auch dem Spielgeschehen. Während es bei PlayStation Eye hauptsächlich darum gegangen ist, dass sich etwas möglichst schnell bewegt bei diesen Games. Die sind dann auch meistens nicht so wahnsinnig, also nicht so, sind so nicht ausgezeichnet durch eine wahnsinnige Spieltiefe. Ist es bei der Nintendo Wii doch schon ein bisschen darum gegangen, dass die Bewegung einigermaßen stimmt. Und man hat aber einen Controller noch in der Hand haben, wo vorne, glaube ich, ein Infrarotsender oder was.
Ja, oder irgendeine Kamera oder irgendetwas ist dran gewesen.
Ja, irgend sowas. Es hat aber auch noch, Bewegungssteuerung dann drin gehabt. Oder mindestens bei einer späteren Version. Während Microsoft Kinect auch wieder ohne irgendwas funktioniert. Das heisst, es erkennt einfach, wo die Extremitäten halt im Raum sind.
Ja. Wenigstens können die Extremitäten dann nicht durch die Gegend fliegen, wenn man sie aus Versehen aus der Hand loslässt.
Ja, oder ja gut, aber du kannst immer noch, wenn du näher beieinander zustehst, deinen Gegen- oder Mitspieler aus dem Gerinns schlagen. Mindestens bei der PlayStation kommt. Bei PlayStation heisst das PlayStation Move, dort hat man auch wieder einen Controller in der Hand. Und dann kommt ein Netzwarnbild, wo steht, man soll das Ding heben und Handschlaufe benutzen und man soll auch genug Abstand zu seinen Mitspielern halten, weil man sonst die da K.O. schlägt. Ja. Ja.
Ich hätte noch eine Variante von den Joysticks. Mhm. Und zwar, ich habe die Dinger irgendwie immer fantastisch gefunden. Spaceballs nannten die sich. Also hat jetzt nichts mit dem gleichnamigen Film zu tun.
Das ist aber weniger zum Spielen als
das
also
ist für eher, Simulationen. Das ist eher für die Profis, die irgendwelche 3D-CAD-Anwendungen oder sonst was gemacht haben. Und zwar war das eine Kugel mit einem Gummiüberzug. Und diese Kugel konntest du im Prinzip in 6 Dimensionen bewegen. Du konntest nämlich draufdrücken, du konntest dran ziehen.
Da wird der Maus viel kleiner und größer, weil muss ja eigentlich abgebildet werden.
Ja, nee. Da ist dann irgendwie das Modell nach unten oder oben gefahren. Mhm. Du konntest natürlich auch nach links oder rechts oder vorne oder hinten drücken, aber du konntest auch in all die 3 Dimensionen das Ding drehen und es hat es erkannt. Also konntest sozusagen Druck ausüben, eine Drehbewegung.
Ja, aber man hat dann nicht den Maus viel gesteuert, sondern
meistens irgendein Objekt.
Denk zum Beispiel Google Earth.
Ja, zum Beispiel sowas. Kann man damit machen. Hm? Und es gab auch mal eine Kombination.
Spaceball funktioniert mit Google Earth.
Ja, tut er. Hm? Es gab eine Kombination aus Joypad und diesen Spaceballs, nennt sich Space Orb, frag mich nicht wieso. Hm? Und das ist dann im Prinzip so ein Pad, wo halt dann für die eine Hand noch vorne so ein Gummiball drauf ist, mit dem man dann halt auch 3D-Bewegungen hat machen können. Ist schon lange her, wird über Serial angesteuert. Ich habe noch so einen und ich habe damit auch mal so einen Flugsimulator bedient. Das geht.
Apropos Flugsimulator, da gibt es ja auch die krasseste Eingabegeräte, also noch zusätzlich zum Joystick. Nein, ja, Tanzmatte. Ich glaube, wir müssen da irgendwann noch eine zweite Sendung nochmal schieben. Nein, ja, nur ganz schnell. Also ich weiß, dass es, ich muss mal schauen, ob ich das finde im Internet. Da gibt es einen kompletten Panzercontroller, wo du dann wirklich alle möglichen Hebel hast, für zum Panzer zu bewegen. Ja, so Sachen, oder? Ja. Und für Flugsimulatoren, da gibt es auch alles Mögliche. Ebenso wie es Steuerräder gibt für Autorennspiele.
Mhm. Mhm. Pedale.
Ja klar, teilweise haben sie auch Pedale dabei. Ja. Oder Gangschalthebel. Ja, halt zum Spielerlebnis möglichst realistisch zu machen. Also gerade bei so Sachen, wo auch einen gewissen Simulationsanspruch haben können. Mhm. Autorennen, ja, schon meistens eher so ein bisschen actionlastig, weil man will ja nicht einfach irgendwie im Stau stehen. Und darum gibt es zum Beispiel auch keinen Blinker bei Grand Theft Auto. Ja, Mist. Zu wenig Sendezeit.
Ja, Mäuse, Trackballs, Knubbels, Touchpads.
Fußpedals, Mikrofon, Sprachsteuerung.
Grafiktablett. Mhm. Ideen haben wir noch viele.
Ruder-Controller. Ja. Aber wenn ihr wollt, dass wir da mal noch eine gesonderte Sendung machen, einfach nur über so die Absurditäten, dann schreibt einen Kommentar auf www.hackerfunk.ch zu der Sendung. Ansonsten danke fürs Zuhören.
Wir hoffen, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir nicht fertig wurden. Pistolen hat da noch gerade jemand im Irk gesagt. Oh je.
Ja, Lightguns.
Genau. Richtig,
ja. Sparen wir uns auf fürs nächste Mal. Ja. Hören wir uns wieder in einem Monat.
Am 5. Oktober.
Mhm. Und aber immer am ersten Samstag im Monat. Und jetzt direkt nach uns kommt Gay Radio. Eine weitere Männersendung. Wenn auch in einem anderen Kontext. Ja. Dann sagen wir ciao miteinander, bis nächstes Mal und spielt noch ganz kurz Tensile mit Horology an.
Ja, tschüss!
Ich glaube, ich habe nicht Tschüss gesagt. Tschüss!